Verehrte liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist etwas Schönes um die Sanftmut. Onkel Theodor Fischer in der Sophienstraße hat immer vom Bruder Kirschmann, vom Alten, Bruder Kirschmann, Gründer der Schreinerei, der den vorigen Saal ausgebaut hat, gesagt, bei dem wird in der Werkstatt nie geschimpft. Der kann sogar sagen, gib mir auch bitte das Hämmerle her. Ganz sanftmütig. Gell, es wäre uns immer lieb gewesen, wenn unsere Lehrer in der Schule sanftmütig gewesen wären. Und der Apostel Paulus hat sich so sehr bemüht, obwohl es wahrscheinlich gar nicht in sein Temperament hineinpasste, sanftmütig zu sein. 2. Korinther 10, ich ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi. Da hat er sich selber ganz arg am Riemen gerissen. Galater 6, Vers 1, liebe Brüder, wenn einer von uns von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und trotzdem haut er im Galaterbrief hinein mit beiden Fäusten auf den Tisch, obwohl ihm die Sanftmut so wichtig war. Galater 3, Vers 1. Was lesen wir da? Wenn Sie Bibel mitbringen, Neues Testament ist schön, weil wir Bibelvorträge haben. Oh, ihr unverständigen Galater! Was seid ihr für Kerle? Galater 4 heißt, ich bin irre an euch. Wer hat denn euch von mir weg verführt? Und wenn gleich am Anfang vom Galaterbrief sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigt, als ich es gepredigt habe. Wie geht's weiter? Da heißt nicht, dem hört nicht zu oder das nehmt ihr nicht so ernst oder der sei verflucht. Ja, Paulus, was ist denn in dich gefahren? Sonst ist dir doch die Sanftmut Jesu so wichtig. Und jetzt mit einem Mal diese Energie. Weil ihr von Jesus wegverführt werdet. Ja, wie denn? Wir haben es vorher gehört, dass denen das Gesetz wichtig war. Leute, es ist für einen, der Christ sein will, hundertprozentig wichtig, was Gott in Jesus für euch getan hat. Und nicht das, was ihr für Gott tun wollt. Neulich habe ich bei einer Bibelarbeit im Schönblick gesagt, für viele religiöse Menschen ist der Christophorus eine Leitfigur, der das kleine, arme Jesuskindlein durch den reißenden Fluss trägt. So wollen wir alle etwas für Jesus tun. Aber Paulus sagt, viel wichtiger ist das, was Jesus für uns getan hat. Und als ich es gesagt habe, da saß da vorne in der zweiten Reihe ein Teilnehmer, der hat so den Kopf geschüttelt, dass ihm beinahe der Kopf runtergefallen ist. Sehen Sie, der religiöse Mensch, und der steckt in uns allen, dem ist immer wichtig, dass wir etwas für Gott tun, dass Gott eine Hilfe an uns hat, dass Gott so froh sein kann, dass wir für ihn entschieden sind, dass wir in dieser Welt Hilfreiches tun können, ist ja auch sehr schön. Aber der Paulus möchte immer klar machen, da wäre niemand von uns in den Himmel gekommen. Da wären einige besser und andere weniger gut gewesen. Aber wenn nicht Gott seinen Retter zu uns geschickt hätte, wären wir alle in der Verlorenheit geblieben. Die Besseren und die weniger Guten. Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teuer hat er es erworben, so hat Martin Luther gesagt. Was Gott an uns gewendet hat. Das hat der Paulus als Grundlage des Jesusglaubens immer in den Gemeinden verkündigt. Ein Beispiel ist etwa Römer 3, Vers 25. Diesen Jesus, Römer 3, Vers 25, hat Gott für den Glauben hingehalten in seinem Blut. So eine Kurzformel, in der Paulus deutlich macht, darauf kommt es an, den hat Gott uns hingehalten, dass der Glaube staunend sagen kann, so viel bin ich dir, ewiger Gott, wert. Ich bin doch Sünder, ja? Er ist für Sünde gestorben. Ja, lieber Gott, ich bin doch bloß ein kleines Menschlein, ja? Schau doch in die Evangelien hinein. Es gab nicht einen einzigen Menschen, der Jesus nebensächlich war. Diesen Jesus, sogar noch der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher, den hat Jesus hingehalten in seinem Blut für den Glauben. Das war die glaubengründende Predigt des Apostel Paulus. Und dabei ist er geblieben. Er hat nicht bloß die Galater, eine Landschaft im nördlichen Kleinasien. Wir wissen gar nicht genau, wie diese Gemeinden entstanden sind. Nur Paulus sagt ja, ich habe bei euch gepredigt, Galater 3, Vers 1, o ihr unverständigen Galater, ich habe doch euch Jesus gepredigt als Gekreuzigten, wie wenn er mitten unter euch gekreuzigt worden wäre. So lebendig habe ich das dargestellt. So hat der Glaube begonnen in dieser Landschaft im nördlichen Kleinasien, so war nördlich vom heutigen Ankara. Jesus hingehalten für den Glauben. Und dabei wollte der Paulus bleiben. Er hat sie nicht bloß die Galater geschüttelt und jetzt müsst ihr wieder anfangen, wie es einst war, sondern Kapitel 3 war, Jesus ist für uns ein Fluch geworden, als er am Holz hing. Da ist in Erfüllung gegangen, was im Alten Testament steht. Verflucht sei der, der am Holz hängt. Oder Galater 6. Einer trage des anderen Last. Dann werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Er hat die Last getragen. Ein Zitat aus Jesaja 53, weil er die Sünden der vielen getragen hat, Jesaja 53, Vers 12. Immer wieder für den Glauben vorgehalten, das, was auch in unserem Saal als Symbol hängt, die Erinnerung, dass Jesus für uns Entscheidendes getan hat. Jetzt was denn? Was hat denn der Paulus wohl gepredigt, wenn er für den Glauben Jesus als Gekreuzigten vor die Augen gemalt hat, wie wenn Jesus mitten unter ihnen in Galatien gekreuzigt worden wäre. Nichts anderes als, was die Evangelien auch schildern. Die Evangelien nehmen diesen Grundton auf. Der große Theologe Martin Kähler hat einmal gesagt, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes seien eigentlich alles gar nichts anderes als die Leidensgeschichte Jesu mit einer etwas ausführlichen Einleitung. Aber der Schwerpunkt ist die Leidensgeschichte. Dass der Retter Gottes sagt, wie ist mir so bange? Eigentlich war doch Jesus nie bange, das wird in den Evangelien erzählt. Als das Fischerboot im See Genezareth plötzlich in diesen Sturm kam und die kleine Nussschale so hin und her geworfen wurde im Gischt der Wellen, dass selbst die erfahrenen Fahrensleute der Fischer, Petrus, Johannes und Andreas und Jakobus schrien vor Furcht, wir gehen unter. Da war um Jesus eine Ruhe. Er schlief im Boot. Als sie zu Jesus sagten, du, an dieser Straße bei den Gergesenen, da kannst du nicht gehen, da hat es ein paar dämonenbesessene Leute. Die zerreißen sogar Ketten, die schlagen dich tot. Und als sie dann kamen mit blutunterlaufenden Augen, da blieb Jesus stehen, fast mütterlich, was kann ich für euch tun, wie eine Mutter ihr krankes Kind pflegt, ohne Angst. Lukas 13, als sie Jesus sagten, du musst fliehen, der Herodes stellt dir nach, der möchte dich töten. Ach nein, Gott hat seinen Plan mit mir, es geht nicht, dass ein Prophet anders umkommt als in Jerusalem, sagt's diesem Fuchs. Sogar als der Sohn Gottes überantwortet wurde in die Hände der Menschen, was muss das für Jesus bedeutet haben? Er, der aus der Hand Gottes kam, in die Hände von Sündern, der Heiden, überantwortet zu werden. Da ging Jesus diesem Verhaftungspeloton entgegen, wen sucht ihr? Sie sprachen Jesus von Nazareth. Ich bin's. Da hat sie es umgehauen, das haben sie noch nie erlebt. Dass einer ohne Furcht, der gesucht ist, von der Polizei ihnen entgegentritt. Wovor hat denn Jesus Bange gehabt? Vater, ist's möglich, so nimm diesen Kelch von mir. Ich muss getauft werden mit einer Taufe, wie ist mir so bange? Und er fing an zu zittern und zu zagen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Als Jesus den Weg gehen musste, als wahr wurde, der Herr wirft unser aller Sünde auf ihn. So war der Plan Gottes, Jesaja 53, vorausgesagt. All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Denn als Jesus im Kreuz hing und das wahr wurde, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Da hieß es, mittags um 12 verlor die Sonne ihren Schein. Die Sonne, die so viel Böses mit angesehen hatte in dieser Welt, ohne zu zittern, wurde es pechrabenschwarz. Es war, wie wenn alle Bosheit, alle Gehässigkeit, alle Gemeinheit, alle Lüge komprimiert, materialisiert, plötzlich auf Jesus zusammengedrängt war. Wie wenn es die Sonne, die Schöpfung Gottes, nicht mehr mit ansehen konnte, diese Not. Und Jesus in letzter Verlassenheit nicht mehr das vertraute Abba sagen konnte, lieber Vater, sondern Eli, Gott, mein Gott. warum hast du mich verlassen? Gar nicht auszudenken, was Jesus getragen, ertragen hat. In diesen 3 Stunden der absoluten Finsternis. Deshalb erzählen sie uns die Evangelien, dass wir es uns bewusst machen. Nicht bloß mit einem Zeichen, das soll uns daran erinnern, das, was die Evangelien schildern. Und dann war das Abendgebet des Herrn Jesus, aber Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da ist wahr geworden, da dieser Elende schrie, hörte der Herr und er rettete ihn aus aller seiner Furcht. So haben es die ersten Apostel erzählt, für den Glauben hingestellt. Warum für den Glauben? Einer aus meiner Verwandtschaft hat mal neulich gesagt, bei einer Einladung, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ist richtig, Schüttelfrost habe ich bekommen. Aber so darf ein ungläubiger Mensch reden. Ist ja gut, wenn sie so ehrlich sagen. Aber deshalb steht in den Berichten vom Sterben Jesu, dass daneben Jesus ein Verbrecher war, der in seinem Leben nichts mehr ändern konnte, der bloß noch gebeten hat, wenn du in dein Reich kommst, Jesus, gedenke an mich, leg eine Gedenkminute ein. Und Jesus macht deutlich, ich bin nicht zuständig für Gedenkminuten, sondern Amen, Amen, wahrlich, du wirst mit mir in der Welt Gottes im Paradies sein. Sehen Sie, das war die erste Frucht des Sterbens Jesu, dass er alle Sünde getragen hat. Und plötzlich kann ein Verbrecher mit seinem verpfuschten Leben in die Welt Gottes kommen. Mit Jesus. Jesus hat sich so mit unserer Sünde, mit unserer Not, mit dem, was uns belastet, was in unserem Leben verpfuscht ist. Gestern hat eine Referentin in Korntal gesagt, es bleibt in unser aller Leben immer ein Rest von Unbefriedigtem. Restle von wegen. So viel, was man versäumt hat, falsch gemacht hat, Menschen übersehen hat, Briefe, die man nicht geschrieben hat, Fürbitte, die man versprochen hat, die er nicht eingehalten hatte, Bosheit, die man gar nicht gemerkt hat. All Sünd hat er getragen. Alles. Den hat Gott hingestellt für den Glauben in seinem Blut. Das kann gar nicht in unseren Verstand hineingehen, weil es in unseren Erfahrungswerten in unserer Welt so etwas nicht gibt, dass einer die Sünde der Welt trägt. Aber so hat Paulus begonnen, ich habe Jesus euch erzählt, vor Augen gemalt als Gekreuzigten, so wie es auch der Matthäus, Markus, Lukas macht, Johannes, für den Glauben. Und jetzt kommt das Zweite. Der Glaube, den kann man niemand beibringen. Ich habe immer gern Religionsunterricht gegeben, auch viel Konfirmandenunterricht gerne gegeben, auch Religionsunterricht für Erwachsene. Aber Glauben kann man nicht beibringen, nicht lehren. Lehre ist wichtig in unserer Zeit, wo so Halleluja gesprochen wird und Gefühle sind und Farben und Emotionen und Musik, ist Lehre sehr wichtig. Aber die beste Lehre kann nicht Glauben wecken. Das wissen Sie aus Ihrem eigenen Leben. Sie haben viel gelernt, viel gehört, viele Bibelauslegungen gelesen. Aber das eigentliche Aha-Erlebnis, die eigentliche Erkenntnis, das ist etwas, was Gott schenkt. Dass mir etwas aufgeht. Ich bin froh für die Zeit, die mir nach meiner schweren Erkrankung geschenkt ist, einfach nochmal als Chance, dass es solche geistlichen Aha-Erlebnisse gibt, wie wenn man noch gar nie die Bibel gelesen hätte. Gott will Erkenntnis wecken. Paulus sagt mal, Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Erkennens, dass ihr erkennen könnt. Und so ist, wenn uns erzählt wird, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Dann ist es Erfahrung durch 2000 Jahre Christenheit. Da kann man Beispiele bringen und Erklärungen. Es hilft alles nichts, wenn nicht Gott selbst die Brücke. Wie der Arnold Winkelried, dieser Schweizer Held, der die Speere des Ritterheers auf seine Brust gezückt hat, damit der Freiheit eine Gasse gebahnt ist. Später hat er es gelassen, der Wilhelm Busch. So hat er gesagt, ich nehme euch im Geist mit auf den Hügel Golgatha. Da hängt er zwischen zwei Verbrechern, für dich und für mich. Da hat er darauf gewartet, dass der Geist Gottes selber die Brücke des Erkennens schlägt. Jawohl, so ist's für mich. Als der damals noch junge Pfarrer Friedrich von Bodelschwing in Paris unter den deutschen Straßenkehrern, damals waren die Deutschen, das was bei uns heute Türken sind oder sowas, die sind nach Paris mal ein Straßenkehrer, haben da ein bisschen Geld verdient. Und die Straßenkehrerkinder haben keine Schule gehabt und keinen Kindergottesdienst, keine religiöse Unterweisung. Und da hat der junge Pfarrer Bodelschwing ein paar kleine Kinder gesammelt und hat mit einem biblischen Bilderbuch ihnen biblische Geschichten erzählt, und als sie an die Kreuzigung kamen, hat eins von den älteren Mädchen geweint und war aufs Tiefste ergriffen, nicht bloß emotional, sondern hatte Gott eine Brücke geschlagen. Das war der Beginn einer gesegneten Arbeit unter der ganzen Kolonie der deutschen Straßenkehrer. Gott selber schlägt die Brücke, wo unsere Erklärungen nichts wirken. Als die Herrnhuter Missionare nach Grönland gingen zu den Inuits, da haben sie 6 Jahre erfolglos gearbeitet, ist einmal so ein durchziehender Eskimo-Trupp den Missionar gefragt hat, was machen Sie denn da? Ja, ich versuche in eure Sprache eine Geschichte zu übersetzen. Ja, was für eine Geschichte? Ja, dass Jesus gestorben ist, um uns zu erlösen, aber das versteht ihr wahrscheinlich nicht. Da hat dieser Häuptling Kayanak gesagt, Erlösung, sagt das nochmal. Das war der Beginn einer gesegneten Tätigkeit unter den Eskimos in Grönland. 6 Jahre umsonst, und plötzlich hat über dieser Geschichte, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott selber eine Brücke geschlagen. Darauf sind wir angewiesen. Der Paulus sagt nicht, weil ich so toll emotional, so toll anschaulich Jesus euch als Gekreuzigten gepredigt habe, sondern gleich im nächsten Vers in Galater 3, wo ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren und wissen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerk oder durch diese Predigt vom Glauben? Da wird der Geist gewirkt, Gottes Geist lebendig schafft eine Brücke, schlägt eine Brücke hinüber zu unserem Verstehen, dass ich begreife, das hat er für mich getan, damit ich ganz zu ihm gehöre. Jesus will nicht bloß ein Vorbild sein für großes Engagement, für Hingabe, für Liebe, sondern er hat meine Schuld getragen, damit ich ihm gehöre. So wie unsere Mutter uns 9 Monate in ihrem Leib getragen hat. Da haben wir dasselbe Wort von tragen. Und wir bleiben mit der Mutter und ihrer Liebe und dem, was sie uns mitgegeben hat, lebenslang geprägt und verbunden. Auf dass ich sein eigen sei, ihm gehöre. Wir wollen übermorgen da nochmal besonders nachgehen. Jesus gehören. In meiner Krankheitszeit vor 2 Jahren ist mir das Hillerlied so wichtig geworden, das leider nicht mehr in unseren Liederbüchern steht. Solange ich hier noch walle, soll dies mein Seufzen sein. Ich spreche in jedem Falle, Herr, hilf mir, ich bin dein. Wenn morgens ich erwache und schlafe abends ein, befehl ich Gott die Sache, Herr, hilf mir, ich bin dein. Gehe ich an die Geschäfte, so bitte ich um Gedeihen, ihn um Verstand und Kräfte, Herr, hilf mir, ich bin dein. Will sich mein Fleisch vergehen, so halte ich an mit Flehen, Herr, hilf mir, ich bin dein. Die ganzen Verse, ich habe versucht, das nochmal neu auswendig zu lernen, mir einzuprägen, fühle ich mich schwach zum Beten und ist mein Glaube klein, soll mich sein Geist vertreten, Herr, hilf mir, ich bin dein. Das soll, ist auch mein Gebet für diese Tage, dass uns das ganz neu wichtig wird über dem, was Jesus getan hat als Gekreuzigter, als Gott unsere Sünde auf ihn warf, damit ich sein eigen sei. Herr, hilf mir, ich bin dein. Drüben in der Leonhardskirche ist der junge Pfarrer Albert Knapp bei einem der dicht gefüllten Gottesdienste seines Jugendfreundes Ludwig Hofacker gewesen, mit einer eindrücklichen Predigt über den gekreuzigten Jesus. Und dann ging er heim und hat das Lied niedergeschrieben, eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät, selig ist, im Tränental zu wandern, wenn dies eine mit uns geht, unverrückt auf einen Mann zu schauen, der voll blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Ich bin dein, sprich du darauf, dein Amen, treuster Jesu, du bist mein. Das ist die Brücke, die der Geist Gottes schlagen will, immer wenn uns vom gekreuzigten Jesus gesprochen wird. Noch ein letztes, weil manche Leute dann sagen, ich begreife überhaupt nichts mehr. Ich habe ja da oben auch noch ein bisschen Verstand, also irgendwo muss ich es doch auch verstehen, wie das zusammenhängt. Da hat der Herr Jesus schon angefangen, Verstehenshilfen zusätzlich zu geben. Im Johannesevangelium steht, das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, wenn es vergeht, bringt es viel Frucht. Eine Verstehenshilfe aus dem Bereich des Schöpfers. Oder wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wie viel Todesprozesse sind da vorausgegangen. Das Korn wurde hart abgemäht, früher mit der Sense, brutal auf den Wagen gestemmt, die Garben ausgedroschen, in der Mühle zermahlen, zu feinem Puder, der Bäckerei gewalkt im Teig, dem Gärungsprozess unterzogen und dann gab es ein Lebensmittel. 6, 7 Todesprozesse. Vom Eiding bis ich vorbei, nichts mehr vom Korn da. Doch, damit es Leben gibt, ich bin das Brot des Lebens. Lauter Verstehenshilfen, die der Herr Jesus schon gegeben hat. Noch schöner, Johannes 3. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das Leben haben. Die da in der Wüste schon gebissen waren, die das Schlangengift in sich hatten, wenn sie auf diese eherne Schlange schauten, waren gerettet. Jesus sagt so, wie damals, so ist es auch mit dem Kreuz. Es ist kein Amulett, es ist nichts Geheimnisvolles, Märchenhaftes, sondern Gott will es wirken, dass der Glaube entsteht, Herr, hilf mir, ich bin dein. Und da gibt es viele Spuren, die hinführen, wenn der Mose, 2. Mose 34, sagt, Herr, vertilge lieber mich, streich mich aus dem Buch des Lebens, aber lass dies Volk leben. Sagt Gott, ich will richten, wenn meine Stunde kommt. Du, diese Stellvertretung, das kommt erst noch. Das sind alles so Hinweise. Die große Stunde und dann vor allem Jesaja 53. Er warf unser aller Sünde auf. Dieses Werfen, dieses Tragen von Sünde, Jesaja 53, Vers 12, er hat die Sünde der vielen getragen. Wird ja mehrfach aufgenommen im Neuen Testament, Matthäus 8, Vers 17, glaube ich. Er hat unser aller Unvermögen getragen. Römer 15, 1, wir, die wir stark sind, sollen wie Jesus, der kein Gefallen an sich hatte, das Unvermögen der Schwachen tragen. Kennen Sie das Unvermögen? Dass wir uns vornehmen, soll also mit der Ehrlichkeit anders werden, mit der Wahrheit, und ich will mich mehr einsetzen, geduldiger sein, fröhlicher, glaubenszuversichtlicher, und dann kommt das Unvermögen. Ich kann doch gar nicht. Meine Mutter, die hier in der Stunde zu Hause war, hat einmal bei einem Weltgebetstag für Frauen in Hülden, wo sie dann gelebt hat, als da geheißen hat, Herr, wir wollen die Welt verändern und Gerechtigkeit in die Welt bringen und Frieden, hat sie mitten in die Gebetsstille hineingerufen. Und wir können es doch nicht mal daheim hinter der Glastür. Wir nehmen den Mund so furchtbar voll und nehmen unser Unvermögen nicht ehrlich. Er hat unser Unvermögen getragen. Verstehenshilfen, schon Jesaja 53 angekündigt. Bei der Bahn können Sie nicht mehr drauf verlassen, wenn es heißt, der ICE fährt 10.53 Uhr, dann heißt 20 Minuten Verspätung. In der Bibel ist angekündigt und es trifft ein, dass Jesus die Sünde der Welt getragen hat, wie 700 Jahre vorher durch den Propheten gesagt ist. Verstehenshilfen, damit wir es für uns akzeptieren können, ich möchte Jesus, nicht ich möchte, sondern er will, dass ich ihm wirklich ganz gehöre. Ludwig Hofacker hat in den Tagen seines furchtbaren Siechtums, kurz vor dem Sterben, in all seinen Kleinmut hinein, ob er würdig ist, der Welt Gottes, gesagt, nun will ich's einfach gelten lassen, dass der Heiland schon so lange seine am Kreuz für mich durchbohrten Hände auch nach mir ausstreckt und mich annimmt. Jetzt will ich's einfach gelten lassen. Sehen Sie, das ist der Glaube. Will ich es gelten lassen, dass ich ihm gehöre. In den Krankheitstagen vor 2 Jahren im Marienhospital, als die Ärzte nicht mehr viel auf ein bisschen Weiterleben gegeben hatten, da habe ich viele Briefe von Mitchristen bekommen, wir beten für dich und Gott kann Wunder tun, und die Fürbitte trägt auch. Aber das Hilfreichste war, als einer mir bloß die Karte geschickt hat mit dem ersten Artikel des Heidelberger Katechismus, das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich beides mit Leib und Seele, nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesus Christus eigen bin, dass ich ihm gehöre, der mit seinem heiligen Blut mich so vollkömmlich erlöst hat, dass ohne den Willen des Vaters nicht ein Haar von meinem Haupt fallen kann. Tröstlich für alle, die in der Chemotherapie sind und kein Härle mehr auf dem Kopf haben. Ohne den Willen des Vaters nicht einmal das. Auf dass ich sein Eigen bin. Dazu hat Paulus ganz erneut Jesus vor Augen gestellt, der ein Fluch wurde für uns, als er am Kreuz hing, der die Last der Sünde getragen hat. Einer trage des anderen Last, so wird das Gesetz Christi erfüllen. Dass die unverständigen Galater, an denen er irre geworden war, wieder zurechtkommen. Wissen, ich gehöre nicht dem Paulus, ich gehöre nicht mir selber, ich gehöre nicht meinem Glauben, ich gehöre nicht meiner Christlichkeit, ich gehöre doch dem Herrn Jesus. Und jetzt Jesus führe mich, Jesus präge mich, Jesus halte mich bis in die Träume hinein, bis in meinen Kleinglauben hinein. Du kannst mein Unvermögen tragen. Bin gespannt, was du aus mir machen wirst. Herr Jesus, dass nicht ein Winkel unseres Unvermögens dir peinlich ist, hässlich, dass dich nötig zur Ablehnung, sondern dass unser ganzes Unvermögen, unsere Schwäche, unsere ganzen Macken, unsere Fantasie, unsere Gehässigkeit, unsere Ungeduld, von dir getragen ist und dass du nicht ablässt vom Tragen, dass du dich darauf spezialisiert hast, unsere Sünde und uns Sünder zu tragen, in großer Geduld. Gib, dass wir uns ganz dir ausliefern und lass auch unseren Glauben gewiss werden, dass wir dir gehören. Und wenn wir selbst keinem einzigen Menschen angenehm wären, dir, dem Heiland der Sünder, sind wir angenehm. Vielen Dank dafür. Und dass du das festgemacht hast in dem großen Pluszeichen deines Kreuzes auf Golgatha. Dass das gilt, dass das garantiert ist. Hab herzlichen Dank dafür. Gib, dass wir davon reden, nicht bloß von religiösem und Gefühlen. Es gibt doch so viele Menschen um uns her, die im tiefsten Grund wissen, wie viel Unvermögen bei ihnen ist, wie viel gescheitert ist in ihrem Leben, wie viel Bruch. Gib, dass wir es von uns bezeugen, wie das ist, wenn du den Bruch unseres Lebens annimmst, wenn du zuständig bist für Zerbrochenes. Lob sei dir, wir warten auf den Tag, da du aus all dem Zerbrochenen ein Ganzes machen wirst. Dein Bild gestalten in uns. Amen.